Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo und herzlich willkommen im Kopfchaos. Wenn es ums Entscheiden geht, da rattert ja so richtig manchmal der Schädel. Und das Herz, das hüpft auch in alle Richtungen. Ja. Nein. Vielleicht, wie wir uns besser entscheiden. Das ist unser Thema heute. Pro Tag, da müssen wir uns im Schnitt 20.000 Mal entscheiden. Das ist eine echte Herausforderung. Für mehr Durchblick gibt's heute Tipps von der Psychologin. Spoiler, Gewichte können beim Entscheiden helfen. Außerdem hört eine Notärztin, wie es für sie ist, sich unter Druck zu entscheiden. Bloggerin Evelyn Schudack kennt das Leben in der Abwägungsspirale. Wir haben mit ihr gesprochen. Evelyn, wann ist es dir das letzte Mal so richtig schwer gefallen, dich zu entscheiden?
Als ich nach München gekommen bin, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich hier bleiben soll oder ob ich lieber wieder ins Ausland sollte. Da ich einfach daran gewöhnt war, sehr, sehr viel im Ausland zu sein und es sich im ersten Moment sehr, sehr unkomfortabel angefühlt hat, in Deutschland wieder zu sein.
Und was passiert denn, wenn du merkst, du bist nicht ganz zufrieden mit deiner Entscheidung oder du weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst?
Ich habe da einen recht guten Zugang zu meiner Intuition und ich merke halt irgendwie, wenn es die falsche Entscheidung ist, dann fühlt es sich in mir irgendwie nicht lebendig an und sehr erdrückend. Und ich bin dann oft von mir fast irgendwie enttäuscht, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Ich spüre das halt einfach.
Ist und ja streng.
Ja gut, es sind irgendwie, ich finde, das sind so große Entscheidungen, irgendwo hinzuziehen. Mhm. Also das ist ja keine kleine Entscheidung. Und wenn es halt richtig ist, dann fühlt es sich auch befreiend an, es kommt Freude hoch, also es ist einfach viel, viel mehr Energie dahinter.
Wie ist es denn generell bei dir? Fällt es dir eher schwer oder eher leicht, eine Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, ich gehöre eher zu den Leuten, denen es schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen. Und dadurch habe ich irgendwie so verschiedene Techniken für mich gefunden, die funktionieren und wo ich dann einfach besser weiß, okay, das ist die richtige Entscheidung, das ist eher die falsche Entscheidung. Also ich helfe da ein bisschen nach.
Okay, teil mal gerne. Was sind die Techniken? Hervorragend.
Also das Einfachste ist eigentlich irgendwie so die Einflüsse von außen ein bisschen zu reduzieren. Ich meditiere, dann mache Yoga oder gehe spazieren, sodass ich einfach ein bisschen mehr Raum für mich wieder habe, sodass ich einfach spüre, okay, das ist richtig, das ist falsch, ich spüre das halt dann schneller. Und wenn es halt gar nicht irgendwie geht, dann, ich habe da so eine Technik, nimm mir dann DIN A4-Zettel und schreibe die verschiedenen Optionen auf. Also auf jeden Zettel kommt dann was anderes und ich drehe die dann um, vermische die dann und stelle mich dann auf jeden Zettel, mache die Augen zu und schaue, wie sich das anfühlt. Und das funktioniert immer.
Okay, wow, also es hört sich, also ein Teil in mir denkt, das ist ganz schön esoterisch, aber der andere ist sehr interessiert und denkt, okay, wow. Und dann also hörst du quasi nur in dich rein und auf deinen Bauch.
Ja, es hört das Unterbewusstsein, ja. Also ja, und unser Gefühl weiß ja meistens schon irgendwie, was dann richtig und was falsch ist. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, wenn ich zum Beispiel zu lange darüber nachdenke, dann kommt halt oft auch irgendwie so die Angst ins Spiel und irgendwie alles, was schieflaufen könnte und so weiter. Es kommt dann einfach viel zu viel dazu und das führt mich dann meistens in die falsche Richtung.
Also was ist besser für dich, schnell oder langsam entscheiden?
Schnell, ganz, ganz klar, schnell.
Auch wenn du dann meditierst und so spazieren gehst?
Das kommt dann meistens, also meistens, wenn ich mir dann darüber Gedanken mache oder irgendwie eine Entscheidung treffen möchte, kommt die Entscheidung eigentlich sofort, ganz, ganz schnell. Und das ist dann da und wenn ich dann weiter drüber nachdenke, dann verfälsche ich es irgendwie. Mhm. Und rückblickend kann ich immer sagen, dass das jedes Mal so war. Und das ist egal, welche Entscheidung ich getroffen habe. Das erste Gefühl, was da war, war immer das Richtige. Und wenn ich mich dann dagegen entschieden habe, war es halt irgendwie dann nicht richtig. Wobei ich nicht glaube irgendwie, dass es falsche Entscheidungen gibt. Aber die andere Entscheidung wäre ein bisschen besser gewesen.
Hast du denn für Menschen, die nicht so mit sich verbunden sind, einen Tipp, wie man da vielleicht hinkommen könnte?
Ja, also so Sachen wie zum Beispiel irgendwie viele Sachen von außen vielleicht mal ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht weniger Input von außen. Also vielleicht ein bisschen weniger Fernsehen. Immer andere Leute um Ratschläge fragen. Also wirklich vielleicht ein bisschen mehr Zeit allein zu verbringen, wenn man eine Entscheidung treffen möchte und wirklich so den Zugang zu finden, also wirklich dann durch Meditation und solche Sachen. Ich glaube, das Bauchgefühl ist eigentlich immer so die beste Lösung. Sonst, klar, kann man auch Pro-Kontra-Listen schreiben und schauen einfach irgendwie, wofür spricht es halt eher. Aber ich finde halt eher so, das Bauchgefühl stärken ist so eigentlich die beste Lösung.
Du hast ja auch gesagt, du bist manchmal enttäuscht von dir selber, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Wie hast du gelernt, damit umzugehen?
Beim nächsten Mal andere Entscheidungen zu treffen.
Okay, ich sehe, Evelyn lernt aus ihren Fehlern. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Wenn jemand in Lebensgefahr schwebt, dann muss ja die behandelnde Ärztin oder der Arzt ganz schnell Entscheidungen treffen. Und zwar Entscheidungen, die verdammt wichtig sind. Gudi arbeitet als Notärztin und mich hat als erstes interessiert, wie oft sie in wichtige Entscheidungssituationen kommt.
Ja, eigentlich treffen wir ja bewusst und unbewusst kontinuierlich Entscheidungen. Und gerade im Dienst, wenn ich für Patienten zuständig bin, trifft man eigentlich manchmal sekündlich mehrere Entscheidungen.
Und wie machst du das dann? Wonach gehst du?
Also es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn das jetzt jemand ist, der zu mir kommt und dem geht's schlecht, aber ich habe ein bisschen Zeit, versuche ich Informationen zu sammeln, suche mir Fakten zusammen, so viel wie möglich, dass ich so viel wie möglich über den Patienten Bescheid weiß. Und dann aufgrund der Informationen dann halt weiß, okay, er hat jetzt Fieber seit so und so vielen Tagen. Er kriegt schlecht Luft seit ein paar Stunden. Ich habe Zeichen, dass da vermehrt Wasseransammlungen sind. Also wenn ich so akute Sachen habe, dass sie jetzt schlecht Luft kriegen, aber immer noch irgendwo stabil sind, habe ich halt ein bisschen Zeit, erstmal Informationen zu sammeln und anhand deren dann zu entscheiden, okay, um welches Krankheitsbild handelt es sich? Welche Möglichkeiten habe ich, ihm jetzt akut zu helfen? Mhm. Dann gibt es aber auch Situationen, wo ich halt nicht jemanden sitzen habe, der mit mir dann vielleicht noch reden kann und mir sagen kann, seit wann die Symptome oder Beschwerden sind, sondern jemand, der nicht mehr mit mir reden kann, der entweder bewusstlos ist oder halt wirklich einen zusammengebrochenen Kreislauf hat, also sprich eigentlich tot, reanimationspflichtig. Da muss ich natürlich schnell eine Entscheidung treffen. Okay, wenn da jemand ist, kein Herzschlag mehr hat oder keinen funktionierenden Kreislauf mehr und für mich als Arzt die Entscheidung fällt, ich leite Wiederbelebungsmaßnahmen ein, funktioniert meine Entscheidung eigentlich nach Schemata, die wir erlernt haben.
Also okay, also ist diese Entscheidung dann, sag ich mal, besonders schwer oder funktioniert das ganz automatisch und dann bist du richtig im Modus?
Also das ist tatsächlich, es gibt ja so verschiedene Wege, eine Entscheidung zu fällen. Das ist tatsächlich eine, die nicht ein Bauchgefühl, sondern nach einer Handlungsschablone eigentlich schon fast erfolgt. Weil ich habe gelernt, wenn das Herz nicht mehr schlägt, muss ich es natürlich wieder zum Schlagen kriegen. Was mache ich, wenn das Herz nicht schlägt? Ich fange eine Herzdruckmassage an. Ich habe ein Schema C, A, B, C, D, E. Das heißt, ich treat first what kills first, quasi heißt das.
Okay.
Ich behandle das, was am ehesten umbringt, ja, das nicht schlagende Herz. Und das wendet man dann halt fast automatisch an. Klar, schaltet man trotzdem noch, sollte man auch seine grauen Zellen dabei noch anschalten. Aber das funktioniert im ersten Moment erstmal automatisch.
Und sprichst du dich in so einer Situation dann auch mal ab? Also sagst du zu deinem Team, ist diese Entscheidung jetzt richtig oder hast du dafür gar keine Zeit?
Definitiv. Also ne, man ist halt in so einer Situation, das merke ich immer wieder, man fixiert sich auf bestimmte Sachen. Also die sogenannten Fixierungsfehler passieren da recht schnell, wenn man nicht aufpasst. Und so Entscheidungsfindungen sind ja völlig von meiner mental, also meiner kognitiven Situation abhängig. Das heißt, wenn ich jetzt 12 Stunden nichts gegessen habe, funktioniert mein Kopf natürlich nicht mehr so gut, wie wenn ich gerade aufgestanden bin, geschlafen habe, gefrühstückt habe, sondern ich bin ziemlich belastet und davon hängen auch tatsächlich meine kognitiven Entscheidungen ab. Also das ist, so blöd es klingt, aber das spielt so eine große Rolle und deswegen ist es umso wichtiger, dass man da in solchen Situationen im Team arbeitet und ich spreche mich definitiv mit meinem Team, aber ich gucke, bespreche laut, was haben wir vorliegen, welche Fakten haben wir, bespreche mit denen laut, was weitere Maßnahmen sind. So eine Reanimation ist natürlich auch ein dynamischer Prozess, ne? Das ist nichts Statisches, was nach ABCDE abläuft, sondern da kommt ja immer, kommen neue Sachen dazu, wo man wieder seine Entscheidung vielleicht auch überdenken muss. Aber das Problem ist ja bei uns Menschen, dass wir in Stresssituationen Stressreaktionen zeigen.
Ja, und da würde ich gerne einhaken, weil du hast ja wirklich, sage ich mal, bei dir geht es ja wirklich um Leben und Tod. Wie gehst du denn da mit diesem Druck, um dann auch noch eine Entscheidung treffen zu müssen? Wie ist das für dich?
In dem Moment ist es tatsächlich gar nicht so bewusst, diese Belastung. Ich bin völlig fokussiert auf diesen Menschen, den Patienten, und merke meistens erst im Nachhinein, was das für eine Belastung ist, was das für eine heftige Stressreaktion auf den Körper ist.
Wie ist denn das bei dir im Privaten? Triffst du da auch gut Entscheidungen? Oder wie hat sich vielleicht dein Berufsleben auf dein privates Entscheidungentreffen ausgewirkt?
Also ich muss sagen, dass ich nach 24 Stunden, wenn ich dann privat eine Entscheidung fällen muss, sei es nur, was möchtest du essen? Ich bin mit dieser Entscheidung überfordert. Ich kann nicht mehr die einfachsten Entscheidungen treffen, weil ich nicht mehr auf Vollschuhen laufe und weiß, es geht gerade nicht mehr um Leben und Tod und einfach runterfahre. Und ich merke, dass ich überfordert bin mit solchen Entscheidungen. So bescheuert es sich anhört.
Ich finde, es hört sich menschlich an.
Daran merkt man halt, dass man die ganze Zeit arbeitet im Kopf und Entscheidung fällt.
Notärztin Gudi, habt ihr gehört, wie sie das Entscheidungstreffen handhabt.
Deutschlandfunk Nova.
Manchmal, da gibt es einfach so Tage, da überfordert einen schon die Entscheidung, was man morgens zum Frühstück denn gerne haben möchte. Brot oder Müsli? Da das keine wirkliche Konsequenz hat, ist das ja noch, sag ich mal, im Rahmen. Aber was ist bei wirklich wichtigen Entscheidungen? Wie quälend kann das sein, wenn man dann nicht irgendwas findet, wo man sagt, ja, das ist es jetzt. Job kündigen, umziehen, Beziehung beenden, sowas. Können wir lernen, uns besser zu entscheiden, uns effizienter zu entscheiden? Das wollte ich von der psychologischen Psychotherapeutin Sonja Kessler-Scheil wissen.
Ja, man kann lernen, sich zu entscheiden. Man muss sich ein bisschen die Umstände vielleicht erstmal angucken, unter denen das ganze Problem überhaupt existiert, und gucken, wie tief geht denn eigentlich diese Entscheidungsunfähigkeit und um welche Fragen geht es dabei. Aber grundsätzlich kann man das lernen, durchaus, da gibt es Techniken.
Welche Menschen sind denn besonders gut, Entscheidungen zu treffen? Gibt es da unterschiedliche Typen?
Es gibt unterschiedliche Typen. Auch das hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt sozusagen unterschiedliche Temperamentsfaktoren. Das heißt, Menschen kommen einfach unterschiedlich zur Welt. Es macht auch evolutionspsychologisch Sinn, dass es eher so die Kategorie Mensch gibt, die sehr zupackend ist und Learning by Doing ganz viel betreibt und durch Fehler lernen. Und es gibt Leute, die sind etwas zögerlicher, die sind etwas zurückhaltender, die handeln erstmal mental Probe und spielen mental die ganzen Konsequenzen ihres Handelns durch, bevor sie irgendwas tun. Und je nachdem, vor welcher Situation ich stehe, macht es auch vor allen Dingen in der Gruppe durchaus Sinn, beide Vertreter dabei zu haben. Also Leute, die eher zupackend sind, und Leute, die eher erstmal ein bisschen zurückhaltender damit umgehen und erstmal mental Probe handeln. Einerseits ist es also so eine Typfrage, andererseits ist ein weiterer Faktor, der dazukommen kann, der bezieht sich so ein bisschen auf das Selbstwertgefühl. Also wenn ich jetzt ein sehr gesundes, stabiles, gutes Selbstwertgefühl habe, dann liegt es auch irgendwo näher, dass ich nicht so große Probleme habe, Entscheidungen zu treffen, weil ich die dann überwiegend an mir selbst ausrichte und mir über eventuelle Fehlentscheidungen oder verletzte Erwartungen anderer Menschen tendenziell weniger Gedanken mache, als jemand, der jetzt irgendwie Riesenangst davor hat, Erwartungen anderer zu enttäuschen oder die Entscheidung selbst danach möglicherweise zu bereuen. Mhm. Und das sind schon auch so Aspekte, die haben mit Selbstvertrauen auch zu tun und mit so einer Erwartungshaltung.
Lass uns doch mal gern ganz konkret werden. Wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe und unsicher bin und hin und her überlege, was kann ich denn ganz genau machen?
Also es gibt ganz konkrete Techniken. Man kann zum Beispiel ein Blatt Papier hernehmen und so eine Vierfelder-Tafel aufzeichnen. Es könnte zum Beispiel um die Frage gehen, fahre ich im Urlaub in den Schwarzwald oder nach Rügen? Und dann würde ich zwei Spalten machen, eine für Schwarzwald, eine für Rügen, und dann nochmal zwei weitere Querspalten sozusagen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Mhm. Und dann könnte ich diese Vierfeldertafel Stück für Stück ausfüllen und jetzt also da eintragen, welche Vorteile hätte es, in den Schwarzwald zu fahren, welche Nachteile hätte es, in den Schwarzwald zu fahren, und das Gleiche nochmal für Rügen. Und dann könnte ich diese einzelnen Punkte, die in den Feldern stehen, gewichten. Wie wichtig sind diese Argumente sozusagen für mich? Und das kann man auch ganz direkt mit Kilogrammangaben sozusagen machen und sagen,
ja, das kann ich noch nicht.
Ja, das Maximalgewicht sind meinetwegen 10 Kilogramm. Das wäre ein richtig triftiger Grund, ein richtig schweres Argument und 0 Kilogramm oder 0,1 Kilogramm wäre dementsprechend eben sehr viel geringer.
Ja.
Und dann kann ich diese ganzen einzelnen Faktoren gewichten, am Ende aufaddieren und dann sehe ich, in welchem Kasten wiegen denn jetzt hier die Argumente am schwersten.
Ich meine, ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, aber was ist denn, wenn man, sag ich mal, rational dann sagt, okay, ich habe jetzt so zusammengerechnet, das stimmt, aber das Bauchgefühl sagt eigentlich was anderes. Wie entscheidet man da, Gefühl oder Verstand?
Ja, dann ist ja auch schon was gewonnen, wenn man das überhaupt schon mal so klar wahrnehmen kann. Wenn der Bauch sich also wehrt gegen das Ergebnis, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt. Wir Psychologen, wir würden jetzt eigentlich fast immer sagen, der Bauch hat immer recht. Jetzt gibt es Ausnahmesituationen, die man sich vorstellen könnte. Da würde man das dann vielleicht nochmal gegeneinander abwägen. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, Bauchgefühl entscheidet.
Und wenn man ein Mensch ist, der, sag ich mal, sehr viel zum Grübeln neigt, ist es dann sinnvoll, sich ein konkretes Zeitlimit für eine Entscheidung zu setzen oder auch zu sagen, du machst nicht bis 3 Uhr morgens deine Pro-Kontra-Liste, weil die kann bei einigen Menschen auch sehr, sehr lang dann werden.
Ja, absolut. Ist absolut sinnvoll und sehr zu empfehlen. Es wäre sogar zu empfehlen, eine zusätzliche Absicherung da einzubauen bei so einer Deadline oder bei so einem festgelegten Zeitpunkt und irgendwie den Partner, die Partnerin, die beste Freundin, den besten Freund, die Eltern oder irgendjemanden da auch noch mit einzuweihen, dass die dann auch noch mit ein Auge darauf haben, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Weil das haben Grübelspiralen eben so an sich, dass die auch gerne mal eskalieren, sage ich jetzt mal, ne? Und wie so ein Selbstläufer werden und dann dreht sich die ganze Geschichte nur noch im Kreis ab einem gewissen Punkt und man hat gar nichts mehr davon.
Dazu habe ich 2 Fragen. Die erste ist, kann ich auch zu lange über eine Entscheidung nachdenken, dass sie dann gar nicht mehr besser wird?
Klares Jein, man kann ineffektiv über bestimmte Dinge nachdenken und in diesem Sinne vielleicht zu lange darüber nachdenken. Das ist so ein bisschen das Gemeine, was Grübelspiralen an sich haben. In Grübelspiralen ist es so, dass man immer nur bis zu einem gewissen Punkt kommt, immer nur bis zu einer gewissen Grenze über etwas nachdenkt und dann zu dem Schluss kommt und das wäre ganz schrecklich. Und dann springt der Cursor sozusagen wieder auf Position 1 und das Ganze geht von vorne los, wieder nur bis zu diesem Punkt, wo man dann denkt, so, wenn ich das jetzt entscheide, dann könnte das diese Konsequenz haben, dann würde ich jenes tun und das wäre dann ganz schlimm. Und dann springt der Gedanke wieder vorne auf die Position 1. Mhm. Und das ist ineffektives Nachdenken. Es wäre dann immer zu empfehlen, auch gerne wieder irgendwie durch die Unterstützung von Stift und Papier oder Notizfunktion im Handy, die Dinge wirklich konsequent zu Ende zu denken. Also auch über diesen Punkt hinaus zu denken, was wäre denn daran eigentlich so schrecklich? Wenn das jetzt mal angenommen, das wäre eine Fehlentscheidung, das würde sich dann irgendwann herauskristallisieren. Was genau wäre eigentlich so schrecklich daran? Gäbe es nicht möglicherweise doch eine Art und Weise, dann damit umzugehen oder würde sich die persönliche Welt nicht doch dann irgendwie weiterdrehen können? Und wäre das wirklich so schlimm, wie man sich das manchmal selber vormacht?
Du meintest ja auch, dass es sinnvoll sein kann, sich Helfer oder Helferinnen ranzuholen, wenn es darum geht, einen gewissen Zeitrahmen einzuhalten. Was genau hältst du denn davon, sich auch bei schwierigen Entscheidungen Menschen dazu zu holen, die einen beraten?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt ganz auf die Beziehung an. Also wenn die Beziehung in der Regel als wohlwollend erlebt wird und als hilfreich und als unterstützend, dann kann das durchaus sinnvoll sein, jemanden anderen wirklich auch im Detail mit einzubeziehen. Wenn die Beziehung allerdings ambivalent ist und zur Zeit, also gegenwärtig von Konflikten eher geprägt, dann wäre das nicht so empfehlenswert.
Kann ich lernen, mit einer schlechten oder einer falschen Entscheidung umzugehen?
Ja, absolut. Fehler gehören zum Leben dazu. Und am glücklichsten sind Menschen, die ein gewisses Maß an Unsicherheitstoleranz mitbringen im Leben und die auch ein gewisses Maß an Fehlertoleranz mitbringen und die sich das selbst verzeihen können, also die nicht immer Perfektion von sich erwarten. Weil ein Leben ohne Fehler einfach nicht möglich ist. Ne? Und Fehler gehören genauso dazu, wie es manchmal dazu gehört, ein Quäntchen Glück zu haben. Und Fehler ermöglichen einem ja schließlich auch Lernen. Also Lernprozesse sind ohne Fehler eigentlich gar nicht so denkbar. Insofern kann man da schon an seiner Einstellung auch Fehlern gegenüber arbeiten, da toleranter werden in die Richtung und empfänglicher werden für Korrekturen. Ne? Das ist überhaupt keine Schande, mit Fehlern konfrontiert zu sein in seinem Leben oder Fehler zu machen. Aber es ist vielleicht ein bisschen eine Schande, wenn ich jetzt mal dieses Reizwort verwenden darf, sich Fehlern nicht zu stellen, also einen falschen Umgang mit Fehlern zu haben. Es kommt also nicht darauf an, Fehler zu machen, sondern es kommt darauf an, wie ich damit umgehe. Das ist vielleicht die kürzeste, prägnanteste Aussage, die ich darüber treffen kann.
Das sagt Sonja Kessler-Scheil.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, nein, vielleicht. Wie wir uns besser entscheiden, das hat uns heute beschäftigt und das beschäftigt mich persönlich auch andauernd. Ich bin ein Mensch, es fällt mir so schwer, Entscheidungen zu treffen. Manchmal denke ich, das gehört zu mir. Dann bin ich sehr sanft mit mir und habe Verständnis. Und an anderen Tagen finde ich es so extrem nervig und gehe mir damit selbst ein bisschen auf den Sack. Ich habe aber auch wieder was mitgenommen heute und werde tatsächlich mal ausprobieren, diese Pro-Kontra-Liste zu machen. Mit den Gewichten habe ich noch nie gemacht und ich bin sehr gespannt. Was mir mal geholfen hat, ist etwas, was ich gelesen habe, und zwar: Die Qualität einer Entscheidung kann nur in dem Moment der Entscheidung selbst bewertet werden. Ich lasse das mal so wirken. Mir hat das nämlich geholfen, weil es gibt so viele Dinge, die wir vor einer Entscheidung nicht wissen können. Ja, so viel, was wir gar nicht beeinflussen können. Und dann nimmt es so ein bisschen den Druck zu wissen, ey, ich konnte das zu diesem Zeitpunkt gar nicht vorhersehen. Und manchmal hilft es mir dann, so eine scheinbar falsche Entscheidung, die ich getroffen habe, ein bisschen ruhiger zu betrachten und nicht ganz so dramatisch zu sehen. Mein Name ist Charlene Rogal. Für jetzt ist Schluss. Danke, dass ihr heute dabei wart, zugehört habt und natürlich danke fürs Mitdenken.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.